Also die zweite Strophe, bitte um den Heiligen Geist. Ich will uns zunächst mal vorlesen. Ihr findet das auch bei euch auf dem Zettel abgedruckt. Der du Paraklet genannt wirst, größte Gabe Gottes, lebendiges Wasser, Feuer, Liebe und geistliche Salbung. Hier ist wieder in wenigen Sätzen ganz, ganz, ganz viel reingepackt über den Heiligen Geist. Und die Punkte, die fett gedruckt sind, Paraklet, Gabe, Wasser, Feuer, Liebe und Salbung, dazu will ich so ein paar Punkte, Gedanken, so aus biblischem Hintergrund oder so, was über den Heiligen Geist sagt, nennen. Ich will vielleicht mal mit etwas anfangen, was ein alter Kirchenvater gesagt hat, Serafin von Saro. Der schreibt, man muss nur so lange beten, bis Gott, der Heilige Geist, auf uns herabgekommen ist, in dem ihm bekannten Maß der himmlischen Gnade. Und wenn er geruht, uns zu besuchen, dann sollte man aufhören zu beten, weshalb ihn noch bitten, komm, wenn er schon zu uns gekommen ist. Das heißt, beim letzten Mal war die Einladung, komm, belebe, erfülle, das waren so die Aufforderung, auch Geist Gottes, komm. Und dann ist es aber auch so, das ist wie immer bei verschiedenen Sachen, man bittet um was und dann, wenn man aber um was bittet, das ist das eine, aber dann noch zu erwarten, da ist was da. Das wäre so wie, du lädst jemanden in dein Haus ein und der ist da, der kommt zur Tür rein, sitzt bei dir und du wiederholst andauernd die Bitte, komm ich doch mal besuchen. Ich habe durchaus schon solche Besuche gehabt, wo man dann erinnert wird, ach, komm doch mal häufiger und so, wo man dann sagt, ich bin doch aber gerade da, du brauchst doch nicht daran zu erinnern, dass ich mal wieder vorbeikommen soll. Und ich denke, heute Abend geht es eher um das, weniger um diese Aufforderung, um diese Bitte, Heiliger Geist, komm jetzt in mein Leben, sondern eher um dieses, er ist schon da. Und wir schauen an, wir beten an, werden ruhig und hoffentlich kriegen wir einen tieferen Blick auf den Heiligen Geist. Paraklet, das erste, das ist ein Wort, was häufiger vorkommt. Ein anderer Name in manchen Bibelübersetzungen wäre auch Tröster. Kommt auf das Gleiche raus. Und damit sind so zwei Sachen, so wie kostbare Perlen an der Kette aufgefädelt, die Linien des Heiligen Geistes in der Bibel aufmachen. Das eine ist immer, der Heilige Geist tut so eine Art was Charismatisches, er kommt bei bestimmten Anlässen auf Personen herab, als Kraft oder so eine Fähigkeit. Wir hatten das beim letzten Mal schon mit Simson. Und dann ist er irgendwie für so eine Aktion zuständig, dass man irgendwas kann, macht, Mut bekommt, etwas tut. Und eine zweite Linie beim Heiligen Geist ist immer, dass er unser ganzes Leben verändert. Also so was Heiligendes von innen heraus, dass er uns antreibt, unseren Charakter formt, uns in das Bild von Jesus bringt, in dem, was so in Hesekiel 36 steht, dass wir so ein Herz aus Stein haben und Gott ändert das und dann schenkt er uns einen neuen Geist und verändert und verwandelt uns. Paraklet, dieser Name kommt vor allem beim Johannes vor. Johannes schreibt das in den letzten, in der Abschiedsrede von Jesus, die Jesus gehalten hat und schreibt das da auf. Und dort verwendet er ganz oft dieses Wort Tröster. Dass Jesus sagt, es kommt jemand zu euch, der wird euch besuchen und das ist der andere Tröster. Ich gehe jetzt, aber der kommt dann. Apostelgeschichte 9,31 heißt es, so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand oder Trost des Heiligen Geistes. Also die Urgemeinde erlebt genau das. Sie hat Frieden nach außen und nach innen hin durch diesen Parakleten, durch diesen Tröster. Johannes 14, Vers 17, mal ein Satz aus diesen Abschiedsreden, wo der Geist vorkommt. Den Geist der Wahrheit, sagt Jesus, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also er ist da, ne, wenn du an Jesus glaubst. Er bleibt auch bei uns. Das heißt, der Geist Und dazu dient auch dieser Abend, der soll so eine wohlvertraute, gute Erfahrung werden. Ein anderes Wort ist auch Beistand oder Anwalt. Den brauchten die Christen gerade in den ersten Jahrhunderten ganz oft. Wenn sie angeklagt wurden, vor irgendeinem Gericht standen oder angefragt waren, und es waren keine studierten Leute, die wurden gefragt, warum glaubst du, wie machst du das? Und Jesus hatte versprochen, ich schicke euch den Geist. Ihr braucht euch nie vorher Gedanken zu machen. Ich sage euch in dem Moment, wie soll das sagen? Vielleicht habt ihr selber so Situationen schon erlebt, wo ihr wusstet in dem Moment, das soll ich jetzt tun und anderes lieber nicht. Ich erinnere mich an eine ganz wichtige Sache für meine Pfarramtseinstellung, wo ich so diesen Impuls hatte vom Heiligen Geist. Jetzt schweige die nächste halbe Stunde in dem Gespräch. Der andere wird dir nicht zuhören. Und es war genau richtig. Ich habe die Klappe gehalten, die ganze Zeit. Und es hat zu einem Guten geführt. Genau das ist das, was der Heilige Geist tut. Er ist eben ein Verteidiger. Und er steht gegen den Ankläger, was der Teufel ist. Er steht im Dienst der Wahrheit. Und Jesus hat gesagt, er wird uns lehren, er wird uns erinnern, er wird uns überzeugen, er wird uns zur Wahrheit führen. Das ist der Geist der Wahrheit, der Geist des Sohnes. Und es ist auch ein Du, was wir ansprechen können, weil der Geist uns besuchen kommt. Praktisch wird es dann, dass wir durch den Geist, der verwandelt, verändert werden und dann selber andere trösten können. 2. Korinther 1, das war Predigtext auch an Letare, dort heißt es: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Das heißt, dieses Versprechen, wenn du in eine Notsituation kommst, dann ist Gott da und er wird dich trösten. Und der Trost wird aber geschenkt, dass du auch wieder andere trösten kannst, dieser Kreislauf sozusagen. Es kommt von Gott her, es kommt auch in dein Leben rein und dann kannst du das aber auch weitergeben. Eben nicht nur durch Floskeln und sagen, es wird schon wieder oder es wird gut, ne? Vielleicht kennt ihr solche Sätze und wir sagen die ganz oft. Wenn du in einer Notlage bist, hilft es nicht. Oder wenn du in einem Krankenbett sitzt oder verzweifelt bist. Da brauchst du echten Trost. Das ist der, den Gott verspricht und schenkt. Und eigentlich ist es so, der Geist, der Paraklet, der handelt durch uns. Und unsere Hauptaufgabe ist es, dass wir ihm nicht im Weg stehen. Dass wir alles beiseite schieben, was da nicht passt. Ein erster praktischer Gedanke dazu jetzt. Kurzen Moment der Stille. Überleg mal, vielleicht kommt da jetzt so eine Person in den Sinn, an die du jetzt denkst, für die du beten solltest oder wo du sagst, ja, genau, für die könnte ich was Praktisches tun. Das wäre so das Erste, zum Tröster werden. Also eine Person, vielleicht kommt dir was jetzt in den Sinn oder du darfst darum beten, dass dir Gott jemanden sagt und schenkt. Entweder kannst du für sie beten oder etwas praktisch tun. Denk mal einen kurzen Moment nach. Vielleicht hast du es festgehalten, welche Person das ist. Ansonsten vielleicht, wenn du selber stille Zeit machst, notiert er das nochmal irgendwo, dass du sagst, ja, für die will ich beten oder das praktisch auch wirklich tun. Ich will zum Zweiten kommen, zur größten Gabe. Gott schenkt uns ja so viel. Vielfältige Weise, unser Leben, Gaben. Er macht uns viele Geschenke. Und hier wird der Geist als die größte Gabe benannt. Denk nur zum Beispiel an Jesus und die Samariterin, wie die in diesem Brunnen stehen, wo die über Wasser reden und so weiter. Und wo Jesus aber auch sagt, wenn du wüsstest, was dir Gott geben kann, was die Gabe ist, die er dir schenkt, du würdest mich sofort darum bitten. Sie braucht dann noch ein paar Schritte, bis Jesus ihr das zeigt. Oder auch der Petrus, am Ende seiner Bußpredigt an Pfingsten, sagt in Apostelgeschichte 2, 38, tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Also auch Petrus spricht davon, dass sie diese Gabe empfangen werden Und hier ist es mit Buße in Verbindung. Der Heilige Geist, der ist so nicht nur ein großes Geschenk, sondern auch ein sehr schönes Geschenk. Thomas von Aquin sagt, es ist sowas wie das erste Geschenk, was man einem Menschen macht, oder das erste Geschenk, wenn man jemanden mag, ist, den wir lieben, die Liebe selbst. Das heißt, das größte Geschenk hat was mit Liebe zu tun, dass der Geist selber Liebe ist und dann etwas in uns aufbricht, dass wir etwas geschenkt bekommen, was wir vorher nicht gesehen haben. Römer 5 heißt es, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das heißt, wenn wir den Geist in uns haben, dann lieben wir Gott durch Gott. Also der Geist ist etwas, der uns wieder neue Liebe entfacht für Gott, was vorher gar nicht da war. Weil ja Gott nicht etwas sucht von dir und auch von mir, alles, was wir tun können, Gaben, die wir bringen, sondern Gott sucht ja immer uns selber, unser Herz, dass wir ihn zurücklieben von der Liebe, die er uns schenkt. Bernhard von Clairvaux sagt, was ist der Heilige Geist anderes als der Kuss, den der Vater und der Sohn einander geben? Der redet wieder sozusagen geht es um die Liebesbeziehung, die Gott ineinander, miteinander in der Trinität ist, wo sagt, der Geist hat ganz viel mit Liebe zu tun. Das ist die größte Gabe, die man jemandem geben kann. Wenn du eine Beziehung zwischen Menschen sozusagen vorstellst, zu deinen Kindern oder zu deinem Partner oder wie auch immer, dann zeigt sich immer an dem, was wir tun, ob wir den anderen lieb haben. Aber letztlich geht es nicht darum, was wir denen alles Gutes geben und wie viel wir denen kaufen, sondern dass wir sie lieben. Dass wir die Menschen, unterschiedlichen Ebenen natürlich, den anderen Liebe zeigen. Das wirkt der Geist auch in unsere Beziehung hinein. Der Geist kann alles neu machen. Ein Gedanke jetzt hier bei der größten Gabe. Das machen wir später. Das verschieben wir aufs Nächste. Da kommen wir ja Liebe nochmal hinein. Gehen wir mal weiter zum lebendigen Wasser, zum Dritten. Der Heilige Geist schenkt uns das göttliche Leben. Wie muss man das verstehen? Warum ist das ein Name für den Heiligen Geist, das Wasser? Stell dir den Heiligen Geist, um ein Bild zu gebrauchen, wie einen Fluss vor. Und zwar einen riesigen Fluss von gewaltiger Wucht, der über die Ufer tritt und große Dämme überwindet und immer größer wird und Leben erfüllt. Das ist das Bild, das kommt in verschiedener Weise in der Offenbarung vor, dass ein Fluss vom Thron Gottes ausgeht und der dann alles bewässert und immer größer wird. Kommt von Hesekiel, kommt dann aber auch in der Offenbarung vor. Und es ist immer so, dass Wasser in dem Bild eine große Kraft hat, aber dort, wo das Wasser hinkommt, da erblüht etwas, da entsteht Leben. Und dann fließt der Fluss in Israel bis ins Tote Meer hinein. Aber es geht vom Thron Gottes aus. Dort kommt der Heilige Geist her und fließt hinein. Da gehören die drei Begriffe Wasser, Geist und Leben irgendwie zusammen. Das Leben hat immer seinen Ursprung im Vater und breitet sich auf uns aus. Und dann ist immer aber dieser Kampf, der in unserem Leben ist, zwischen Fleisch und Geist. Dazu auch noch eine Bibelstelle aus Römer 8. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Fleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, es vermag es auch nicht. Letztlich heißt es hier, so wie in 2. Korinther 3, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Das heißt, manchmal müssen wir auf Dinge auch verzichten in unserem Leben, wo du merkst, okay, das ist ein Impuls, der ist nicht gut, da will ich nach meinem eigenen Willen, nach dem Fleisch, wie es Paulus sagt, leben. Und ich muss auf die Stimme des Geistes hören, dass er mich überzeugt, damit er neues Leben in mir hervorbringt. Und dieses neue Leben kommt immer von Christus her. Jesus sagt, ich bin das Leben selber. Und dieses neue Leben haben wir eben die Wiedergeburt nur durch Jesus, nur durch den Geist. Praktisch in unserer Welt, ganze Thema Klimawandel, hört man immer wieder, die Wüsten breiten sich aus. Und ich glaube, es gibt genauso eine Verwüstung des Menschen. Und Gott kann das wieder umkehren, diesen Prozess. Jesaja 44, denn Gott verspricht, ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Also Gott will bewässern, was vertrocknet ist. Das ist meine Frage, mein Impuls für dich, diesen Punkt, Gott will bewässern, was trocken ist. Welcher Bereich deines Lebens benötigt einen Regenguss des Heiligen Geistes und bittet darum? Zum Thema Wasser, bewässere, was trocken ist. Welcher Bereich deines Lebens benötigt einen Regenguss? Ein Moment der Stille. Vielleicht ist da irgendwas, wo du sagst, ja, da bräuchte ich neuen Aufbruch, was Neues. Da ist es Dürre, da ist Lustlosigkeit da. Da brauche ich den Heiligen Geist rein. Gehen wir ein Stück weiter zum Gegensatz. Wasser, jetzt kommt Feuer. In der Bibel ist es so, dass sich manche Gegensätze nicht ausschließen müssen. Vielleicht kennt ihr auch die Bezeichnung für Jesus, Löwe und Lamm. Tiere passen irgendwie nicht zusammen, sie zeigen aber Seiten von Gott. Das Feuer ist jetzt das andere Extrem, zum Wasserfeuer vernichtet das Leben. Hier wäre das Bild, es reinigt das alte Leben. Es ist verbrennt sozusagen Sachen, die nicht gut sind. Jesus, Matthäus 3, Vers 11, bei der Taufe heißt es, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, sagt Johannes der Täufer, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das sind diese Dinge zusammen bei Johannes, dass er sagt, Jesus wird euch das geben, den Heiligen Geist und Feuer. In der Bibel gibt es verschiedene Sachen zum Feuer. Beim Auszug aus Ägypten ist es das Feuer, was erleuchtet. Feuer macht warm. Aber es verzehrt auch Feinde, also dieses Gerichtsfeuer, sagt am Ende ist die Ewigkeit, die Leute, die Frevler werden bestraft. Das ist ein Bild für die radikale Reinigung. Und dass Gott sagt, ich decke auf, was Böses in dir ist, und dann will ich es aber reinigen. Das bekannteste Beispiel wahrscheinlich ist Jesaja selber. Jesaja 6, als er berufen wird und als ihm die Kohlen, die vom Altar Gottes genommen werden, seinen Mund berühren. Da ist ja auch dieses Feuer. Wenn du dieses Bild dir mal anguckst, das ist ja was Verbrennendes, aber was Reinigendes auch, dass er eben reden kann, was Gottes Worte sind. Und dort ist die Verbindung, dass ihm Schuld vergeben und genommen ist. Also auch das kommt noch hinzu, Reinigung, Reinigung von Sünden. Und da ist die Erinnerung, ihr seid reingewaschen, 1. Korinther 6, Vers 11, ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden, durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Auch das gehört zum Heiligen Geist, dass er reinigt. Reinigt durch die Begegnung mit Gott. Es ist ja manchmal so, dass man zum praktischen Weg gehen muss. Man hat einen Gewissensbiss. Man weiß irgendwie, man tut etwas, was nicht gut ist. Und es lässt ihn nie los. Da gibt es meistens dann zwei Wege, wie ich damit umgehe. Entweder ich verzweifle darüber und sage, oh, hoffentlich erfährt es niemand. Oder es gerät mir zur Rettung, indem ich es ausspreche, indem ich es bekenne, indem ich umkehre, indem ich neu anfange, indem ich es jemandem sage, der mich von Sünden losspricht und dann in neuer Eifer für Gott irgendwie entsteht und entfacht wird. Jeder, der vielleicht schon mal bei der Beichte war, weiß, was das für eine Befreiung ist, Sünden zu bekennen. Und dann geht's neu los. Psalm 32 heißt es, ich wollte es verschweigen, da verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Also wenn ich Gott etwas nicht sagen will, Schuld für mich behalten will, es macht uns kaputt. Aber dann entflammt der Geist wieder neu und macht mich eifrig zum Dienen. Eine Frage für dich, wo bin ich träge geworden? Wo brauche ich neu das Feuer Gottes? Wo bin ich träge geworden, als Frage für dich? vorletzte Bild in dieser Strophe ist die Liebe. Was tut der Heilige Geist? Er schenkt die Erfahrung oder das Verstehen, dass Gott mich liebt. Das haben so viele Menschen, glaube ich, schon gehört. Gott hat dich lieb. Aber wenn der Heilige Geist nicht dazukommt und diese Wahrheit zündet, dann nehme ich das hin und das ist so ein Satz, der nichts verändert. Aber diejenigen, die diesen Satz, wo das eine Wirklichkeit wird, da verändert sich das ganze Leben. Und die Liebe hat natürlich immer zwei Seiten. Das eine, dass Gott mich liebt und dann, dass wir auch den Nächsten lieben. Und hier ist versprochen, der Heilige Geist ist ausgegossen. Wofür? Um Frucht zu bringen. Und das heißt, immer dort, wo der Geist mir was aufschließt von Gott, dann fange ich an zu lieben. Und hier nur ein kurzer Gedanke dazu. Wer Christ ist, der hat eine Liebe zur Kirche, zu den Menschen, die zu Jesus gehören, zum Leib Christi. Und das kann manchmal ganz schön schmerzlich sein, wenn man mit seiner eigenen Gemeinde oder Kirche, an der leidet und sagt, da läuft so viel nicht gut oder ich wünsche mir so viel mehr. Also Liebe kann ja auch immer wehtun. Ein Kirchenvater hat aber gesagt, wo die Kirche ist, da ist auch der Geist Gottes. Und wo der Geist Gottes ist, da ist auch die Kirche und jede Gnade. Das ist so ein Doppeltes. Wo Kirche ist, ist Geist Gottes. Und wo der Geist Gottes ist, da ist auch Kirche und jede Gnade. Das ist immer so ein Miteinander. Manchmal sagen Leute, nee, jetzt müssen wir was ganz Neues machen, ganz anders anfangen. Ich glaube, geistliche Erneuerung beginnt immer dort, wo wir uns an Gott wenden und von ihm alles erwarten. Und manchmal kann das auch sein, dass wir an unserer Kirche leiden. Das Bild vom Wasser nochmal aufzugreifen. Der Jordan hat zwei Ausflüsse, der Fluss Jordan in Israel. Das eine geht ins Meer nach Galiläa und das andere ist das Tote Meer. Und ich habe mir sagen lassen, in Galiläa ist es so, wenn der Jordan da reinfließt, dann gibt es dort wieder einen Ausfluss. Also es fließt dann weiter. Dort ist Leben, dort ist ein schöner See. Beim Toten Meer ist es nicht so. Das endet dort, das versackt da. Und dort ist eben Tod, kein Leben, keine Spur von Leben. Genau das ist der Punkt von den Geist gebrauchen, um andere zu lieben. Wir sollen etwas weitergeben auch, wir sollen ein Kanal sein der Liebe. Dort entsteht auch Leben, wo es einfach versackt, ja, da entsteht auch kein Leben. Also wieder, lass nichts den Geist hindern in deinem Leben. Dort eine Frage, wie steht es um deine Liebe zur Kirche und zur Gemeinde? Brauche ich da eine erneute Feuerliebe? Wie steht es deiner Liebe zur Kirche, zur Gemeinde? Brauche ich da eine Erneuerung? Kurzer Moment der Stille. Ein letzter Impuls zur geistlichen Salbung. Warum der Heilige Geist, warum ist er eine Salbung? Hier kommen wir zum Öl und zum Salböl. Im Alten Testament wurden ganz besondere Leute gesalbt. Könige, Priester und auch die Propheten. Und immer wenn die gesalbt werden, riecht es sozusagen gut, weil es so ein besonderes Salböl war. Und das wird auf Jesus übertragen, aber auch auf uns. Zwei Bibelstellen dazu. 2. Korinther 1, 21, 22. Gott ist's aber, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt hat und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Das heißt, du bist gesalbt, du bist versiegelt. Und in 1. Johannes 2, und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Dass so dieser Hinweis, dass diese Salbung auf uns übergeht. Das erste ist erstmal, Jesus ist der Gesalbte. Bei dem kommt da alles zusammen. Deswegen nennen wir den Messias. Salbung ist sowas wie ein Ereignis, das er innere Kraft verleiht, wie bei Saul zum Beispiel, als Samuel ihn zum König salbt. Aber auch Jesus wird mit dem Geist gesalbt. Bei der Taufe kommt der Geist auf ihn herab und danach tut er Wunder, predigt mit Autorität, siegt über Dämonen, wird in die Wüste geführt. Die Salbung hat bei ihm eine spezifische Aufgabe. Jesus hat schon immer den Heiligen Geist, aber bei der Taufe kommt der Heilige Geist nochmal neu auf ihn herab. Und auch wir haben dieses Wort in verschiedener Weise gebraucht. Manchmal nennen wir das so, da hat jemand eine salbungsvolle Predigt gehalten oder ein salbungsvolles Gebet gesprochen. Das heißt, da war irgendwie Kraft, da war Power dahinter. Und das heißt, diese Salbung ist auf uns, aber manchmal muss sowas wie kaputt gemacht werden, zerbrochen werden, so ungefähr wie bei der Frau, die zu Jesus kommt, Maria, und will ihm für sein Begräbnis salben. Die muss dieses Alabastergefäß, dieses Gefäß zerbrechen, dieses Ölgefäß, und dann strömt es raus, dann kommt das Öl raus, die kann ihn salben und dann kommt der Duft raus. So ist das ein bisschen auch mit dem Heiligen Geist. Manchmal müssen Hindernisse beiseite geräumt werden, dass dieser Duft, diese Salbung, mit der wir schon gesalbt sind, rausströmen kann. Und das heißt dann wieder auch, lasst uns darum flehen, darum bitten, dass der Geist Raum bei uns bekommt. Hier eher eine Aufforderung als letztes: Bete um geistliche Erneuerung für dich, für dein Umfeld.